Am 6. August ist eine Mega-Blockbuster-Serie zu Netflix zurückgekehrt. Die Rede ist natürlich von Wednesday, aber ich glaube, viele Menschen erinnern sich vielleicht gar nicht mehr, was da passiert ist eigentlich in der ersten Staffel. Denn zwischen der ersten Staffel und der zweiten Staffel sind, ich habe persönlich nachgezählt, jeden einzelnen Tag im Kalender 994 Tage vergangen. Das ist eine schöne Zahl, das ist nicht die größte Zahl, was die Pause zwischen einer Staffel und der nächsten Staffel angeht, die hier im Podcast genannt werden wird. Aber wir reden hier bei Streamgestöber darüber, warum das so ist. Warum werden die Pausen zwischen den Staffeln und Serien immer länger? Mein Name ist Jenny Ecke, ich bin Chefredakteurin bei Muiplot und bin hier verbunden im Podcast-Studio. Mir gegenüber sitzt Andrea Wögert, meine geschätzte Kollegin und stellvertretende Chefredakteurin und Serienexpertin. Hallo Andrea.
Hallo Jenny, wenn einfach sehr, sehr viele Serien schauen als Expertise gilt, dann bin ich Expertin.
Das ist mein Standard, weil ich schaue nicht so viele Serien. Ich bin keine Expertin und ich hoffe, das bekommt ihr jetzt in diesem Podcast zu spüren. Bevor wir einsteigen, Andrea, hast du dich 94 Tage lang gefreut auf die neue Staffel von Wednesday?
Ich habe mich einige Tage davon gefreut. Wenn ich mal einen lichten Moment hatte und mich daran erinnert habe, dass diese Serie existiert. Oder auch jedes Mal, wenn ich meine große Serien-Excel-Tabelle geguckt habe und da irgendwo unten unter den 75 anderen Serien, die gerade Pause machen, die ich gucke, wo ich auf die nächste Staffel warte, zufällig den Namen Wednesday entdeckt habe, dann habe ich mich darauf gefreut, dass es irgendwann weitergeht. Aber ja, es ist auch so, meine Reaktion war auch so, wenn's was?
Wenn's was? Heißt das nicht First Day?
Was ist denn eigentlich in Staffel 1 passiert? Ich habe keine Ahnung mehr. Kann mich gerade noch so erinnern, dass Jenna Ortega Wednesday spielt, aber alles andere ist weg. Und dann wird's natürlich schon wieder schwierig, aber darüber wollen wir heute reden.
Ja, ich bin auch gespannt darüber. Wir haben so ein bisschen geschaut, bei wie vielen Serien ist das eigentlich der Fall? Die größten, bekanntesten sind Wednesday, Stranger Things, Lord of the Rings of Power. Es gibt aber noch viel mehr. Und wir haben natürlich geschaut, was hat das für Auswirkungen auch auf die Seherfahrung. Und dann zuletzt auch uns die Frage gestellt, warum ist das so? Weil das hat vielfältige Gründe in der Industrie. Und schon mal Spoiler, es wird sich so schnell nicht ändern, dass die Pausen zwischen den Staffeln so lang sind. Falls ihr euch jetzt wundert, wo sind eigentlich Max und Esther, die diesen Podcast normalerweise moderieren, dann keine Sorge, die sind nächste Woche wieder dabei. Wir sind hier nur aushilfsweise dabei bei Streamgestöber und hoffen, wir machen mit unserer in Anführungszeichen exzellenten Serienexpertise einen tollen Job. Wir vermissen Max und Esther aber auch schon hier im Podcast. Wenn ihr Streamgestöber mögt, dann abonniert uns doch bei Spotify, Overcast, Apple Podcast, was auch immer ihr benutzt. Und wenn ihr uns besonders mögt, dann könnt ihr uns auch eine gute Bewertung, vielleicht mit einer kleinen Review hinterlassen. Das hilft uns auch, um zu wissen, was mögen eigentlich unsere HörerInnen? Gibt es irgendwas, was sie gerne verbessern wollen? Ich hoffe nicht. Aber ihr könnt es trotzdem reinschreiben in eure Review.
Mehr Max und mehr Esther.
Genau, das waren 90% aller Bewertungen dieser Folge. Wo sind Max und Esther? Aber bevor wir tiefer einsteigen und uns in den langen Pausen zwischen den Staffeln verlieren, haben wir hier noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV+ mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Zunächst einmal, ich habe bei der Recherche einen großen LOL, wie Bulli Herwig sagen würde, im Moment erfahren, weil ich habe so bei Google mit meinen absolut perfekten Recherche-Skills die Frage eingegeben, warum brauchen Serien eigentlich so lange zwischen den Staffeln? So, und da sind ganz viele Artikel von 2024 und 25 erschienen und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen von 2018 von Vox, ist der damals erschienen und da hat sich jemand aufgeregt über die Wartezeit bei Better Call Saul damals. Ihr erinnert euch, die schöne Breaking Bad Spin-Off-Serie mit Bob Odenkirk. Und da wurde die Zahl 414 Tage genannt zwischen der einen Staffel und der anderen. Das ist ja mehr als ein Jahr. Ne? Und reisen wir mal kurz zurück. Ich glaube noch weiter zurück als zu Better Call Saul. Reisen wir zurück in die 2000er zum Beispiel. Sowas wie Emergency Room lief damals noch. Lost. Natürlich, Andrea, du bist großer Fan von Lost.
Ja, das habe ich geguckt. Und ich bin sehr großer Fan davon. Die 2000er sowieso, da ist meine Serienliebe entstanden. Supernatural und was es da alles gab, was lange lief und jährlich kam.
Aber auch sowas zum Beispiel wie Dexter, was uns ja bis heute verfolgt, weil er immer wieder erwacht, der Dexter, der Titular Dexter. Ich habe es am Wochenende geschaut, Dexter wieder erwachen, erstaunlich gut.
Erstaunlich aber, unterhaltsam, ja.
Ja, aber damals war das so, dass die Serien in der Herbstsaison bei den großen Networks, NBC, ABC und so weiter in den Staaten gestartet sind, September, Oktober. Dann gab es eine Winterpause und dann gingen sie irgendwie so im April oder so Mai zu Ende. Dann gab es die Sommerpause und dann kam die nächste Staffel irgendwie wieder im Herbst. Ich weiß noch damals, ich sage jetzt, wie alt ich bin, indirekt als hier Captain Picard in Star Trek The Next Generation zum Borg assimiliert wurde. Es war einer der größten Cliffhanger der Fernsehgeschichte. Und dann musste man, so wenn man in den USA gewohnt hat, damals halt den Sommer über warten, bis er wieder kam, der Captain Picard. Oder als die Simpsons Who Shot Mr. Burns gemacht haben, da wurde die Frage gestellt, dann war der die Sommerpause und dann die erste Folge der neuen Staffel im Herbst. Wer hat denn jetzt Mr. Burns erschossen? Ich weiß es, aber ich spoiler es natürlich
Meilenstein
nicht.
Meilenstein der TV-Unterhaltung. Wir haben alle mitgefiebert, monatelang.
Und dann kam das goldene Serienzeitalter, später auch Peak TV genannt, wo ganz viele Serien produziert wurden. Jeder dritte Sender, jeder Kabelsender in den USA, jeder Streamingdienst, jeder, der eine Internetverbindung hatte, hat eine Serie produziert. Und die Quality-Serien, die dabei rauskamen, waren eben sowas wie Better Call Saul, aber auch Game of Thrones. Und zwischen der siebten und der achten Staffel von Game of Thrones war eine Wartezeit von 596 Tagen. Das war damals viel, 2019.
Heutzutage einmal schlafen.
Das ist heutzutage ein positives Beispiel. So kann es auch gehen. Denn, Andrea, wie ist denn so deine Erfahrung mit der Wartezeit zwischen den Serien aktuell? Kannst du ein paar Beispiele nennen? Was ist so der Status quo in den letzten Jahren bei den Serien? Wie lange müssen wir das zwischen den neuen Staffeln so warten?
Ja, also mein Fazit ist, es ist ätzend. Es ist nicht bei allen Serien ätzend. Es gibt viele, die den jährlichen Rhythmus beibehalten. Das ist auch so mein Comfort-Food, dass ich mir da jede Woche irgendwie reinziehe und dann geht's ein paar Wochen später nach einer Pause wieder weiter. Aber viele, viele Serien haben es sich, eigentlich alle größeren Serien, die nicht das Thriller-Krimi-Serien, Comfort-Food der Network sind, haben sich eigentlich zur Tugend gemacht, mindestens 2 Jahre Pause zu machen zwischen den Staffeln, um genau der Produktion gerecht zu werden, um ein Event aus den Staffeln zu machen. Und da haben wir zum Beispiel sowas wie 728 Tage zwischen Ringe der Macht 1 und Ringe der Macht 2, also die große, große, große Blockbuster-Fantasy-Serie von Amazon, wo unfassbar viele Millionen reinfließen, die sich viele Kinofilme nicht zu erträumen wagen. Und da verliert man dann halt schon so ein bisschen den Überblick, gerade wenn es halt komplexe Themen sind. Eine Serie, wo man vielleicht ein bisschen leichter den Einstieg findet zwischen Staffel 1 und Staffel 2, 819 Tage. Last of Us ist nicht so komplex. Da findet man vielleicht noch ein bisschen schneller den Zugang, wenn es einfach nur um die Dynamik zwischen Ziehpapa und Ziehtochter Joel und Ellie geht. Aber dann kommen auch so Sachen wie, wo es gar nicht leicht ist, wieder einzusteigen, weil sie unfassbar komplex und verwirrend sind und man eigentlich schon gar nicht, während man es guckt, weiß, worum es geht. Beispiel Severance, die wundervolle Sci-Fi-Serie mit Andrew Scott von unter anderem
Ben Stiller.
Ben Stiller, danke, ich wollte Bill Murray sagen gerade. Ist nicht, aber hat einen ähnlichen Vibe. Das waren 1064 Tage, da haben wir schon die Tausendergrenze geknackt. Also das sind dann quasi schon 3 Jahre. 35 Monate steht da, mit der Angabe kann ich noch weniger anfangen.
Ich habe 35 Monate daneben geschrieben, weil 35 viel ist in meiner Vorstellung. Ich kann mir nicht vorstellen, was 35 Monate überhaupt ist. So als, es ist für mich so, da kann ich auch einmal zu Fuß um die Welt gehen.
Ja, als Mutter eines kleinen Kindes kann ich sagen, das lernt man dann, weil man immer die Monate zählt in den ersten 2, 3 Jahren von Kindern. Dann kann man sich dann ungefähr was drunter vorstellen. Aber wie dem auch sei, es sind über 3 Jahre oder fast 3 Jahre gewesen. Und ich habe wirklich lange gezögert, ob ich Staffel 2 übergucken soll, trotz der tollen Kritiken, weil irgendwann findet man den Einstieg nicht mehr. Und gutes Beispiel ist auch die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Oder war es überhaupt? Auf jeden Fall nicht englischsprachig und auch überhaupt generell global. Die Leute lieben es weltweit. Squid Game zwischen Staffel 1 und Staffel 2, da lagen auch 3 Jahre. 1196 Tage, wenn ihr es genau wissen wollt. Und mein Lieblingsbeispiel ist sowieso Stranger Things, weil die Kinder unter Anführungszeichen ja kaum wiederzuerkennen sind nach 1224 Tagen zwischen Staffel 4 und dem großen Finale Staffel 5, das dieses Jahr rauskommt. Die jugendlichen DarstellerInnen sind jetzt längst erwachsen, spielen aber noch Jugendliche. Da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber. Am 26.11. Kommt die Fortsetzung. Und Peacemaker habe ich nicht geguckt persönlich, aber das ist wohl unser absoluter Rekordhalter.
Ja, also ich hatte mal geschaut, Peacemaker ist interessant, weil da kommt ja jetzt auch die 2. Staffel im August. Und das war so eine Serie, als ich gehört habe, ach, da kommt ja noch eine 2. Staffel, wo ich dachte, okay, ich habe die 1. Staffel gesehen, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, außer dass er da seinen Adler Eagly hat, den ich liebe. So, aber sonst weiß ich gar nichts mehr. Und da liegen 1316 Tage zwischen der 1. Staffel und der 2. Staffel. Wir reden hier natürlich immer von US-Starts. Bei Netflix ist das immer simultan. Bei sowas wie Peacemaker ist es immer ein bisschen komplizierter mit der deutschen Auswertung. Aber das ist eine Zahl, wo ich denke, in der Zeit, weiß nicht, das ist eine Pause zwischen Olympischen Spielen, von der wir hier sprechen. So, ich habe eingegeben bei Google, was ist eine lange Pause von 1000 Tagen zwischen 2 Ereignissen, und das erste Ergebnis war, die Olympischen Spiele haben so viel Tage dazwischen. Und das finde ich schon bei einer Serie über einen Superhelden mit einem Adler-Sidekick und 3 anderen Leuten im Cast ein bisschen viel. Vereinfacht gesagt. Ich meine, es ist ja nicht bei allen Serien so, das hattest du ja schon erwähnt. Ich habe mal geschaut, es gibt die Network-Serien, da reden wir, glaube ich, noch drüber, was die unterscheidet, wie The Rookie oder High Potential oder NCIS, da reden wir auch noch über die Drehzeit. Wenn man das hört, wundert man sich über gar nichts mehr bei NCIS. Aber zum Beispiel Nobody Wants This, da kamen ja jetzt Nachrichten zur 9. Staffel, zur 2. und da wird so ungefähr ein Jahr vergehen. Und das beste Beispiel für mich ist Slow Horses, was ich auch vorher nicht wusste, diese Apple-Serie mit Gary Oldman. Die hat schon 4 Staffeln und startete 2022.
Und also Gary, vor 3 Jahren.
Ja, und Gary Oldman ist, glaube ich, einfach, der steht irgendwo im Supermarkt mit seinem Trenchcoat und los geht's, Dreharbeiten für Slow Horses. Und hier in der Redaktion gibt es viele Fans, also es scheint sich auf jeden Fall zu lohnen und nicht auf die Qualität auszuwirken. Und dann gibt's noch sowas, was nicht traditionelle Networks-Serien sind, wie Reacher zum Beispiel, wo es auch relativ fix geht mit der Produktion. Aber wenn wir so auf die großen Serien schauen, wie The Boys, The Morning Show, habe ich einmal dazu genommen, weil das für mich die große Serie ist mit 2 großen Stars. Mhm. Bei Apple Euphoria ist ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, wo ja jetzt seit Januar gedreht wird an der 9. Staffel Bridgerton. Es ist überall so bei diesen großen Produktionen, dass man eigentlich 2 Jahre, wie du ja schon erwähnt hast, warten muss. Und jetzt ist meine Frage, weil ich muss ja vielleicht als Kontext sagen, ich bin sehr untreu beim Serienschauen. Ich schaue mir die 1. und die 2. Staffel an. Zum Beispiel bei Star Trek Strange New Worlds. Bin ein Riesenfan von. Ich liebe diese Serie. Und jetzt läuft die 3. Staffel und es ist schon für mich so ein bisschen so, oh, ich kann mich jetzt hin, ich weiß, ich werde das wahrscheinlich schauen, einfach aus aus Pflichtbewusstsein so. Und ich weiß, die wird ganz toll sein und Spaß machen. Und ich habe sogar Anson Mount interviewt und würde ihm das nie sagen, was ich jetzt sage. Aber es ist für mich halt motivatorisch einfach ein Problem, die so lange mhm. dran zu bleiben, wenn sich die Serie nicht grundsätzlich ändert. So, aber bei dir, Andrea, ist das anders, weil du bist normal und du schaust viele Serien und du bist, wie wir herausgefunden haben, eine Serienexpertin. Wie ist das denn jetzt für dich, wenn diese Serien ewig brauchen? Hast du da mal ein paar Beispiele?
Ja, also was ich auch dazu sagen muss, ist, dass ich dadurch, dass ich die Ausstrahlungsrhythmen und die Produktion von Serien und der Eventcharakter der Serien, dass sich das alles verändert hat, hat sich auch mein Schauverhalten verändert und halt daran angepasst. Das heißt, es ist nicht das übergroße Problem für mich, aber ich merke schon an der einen oder anderen Stelle, dass es mich nervt und dass es mir das Hypen von Serien und die Freude auf Serien erschwert. Und dass viele Serien, die zwar ein gutes Fandom haben, wo ich auch sehr invested bin, so investiert, dass die auch darunter leiden, weil sich einfach viele andere Leute gar nicht mehr dran erinnern können oder dafür interessieren nach 2-3 Jahren Wartezeit, was auch komplett verständlich ist. Ich weiß nicht, ob du da so abnormal bist, Jenny, oder ob ich eher abnormal bin, weil ich vielleicht durchdrehe mit meiner Liste. Ich meine, ein ganz kurzer Einblick. Ich habe mal gerade geguckt in meine Excel-Tabelle. Ich habe 60 Serien, die gerade in Pause sind, die ich weiter gucken werde, definitiv. Und ich habe aber auch genauso viele Serien, wo ich zumindest eine Staffel geguckt habe, also auch über 60 Serien, wo ich nicht weiß, ob ich die noch weiter gucken werde, einfach weil ich es zwar mochte, aber irgendwann, ja, verliert es einfach das Momentum, das mein persönliches Momentum. Und
deine ja. Excel-Tabelle macht mich fertig. Ich habe die letzte Woche zum ersten Mal gesehen und ich dachte, warum arbeite ich hier überhaupt? Ich habe ja nicht mal so eine Tabelle mit 5 Serien, die gerade in Pause sind, die ich schaue. Also ich darf mich ja eigentlich gar nicht ins Streamgestöber, den Film- und Serien-Podcast hineintrauen. Aber red weiter, Andrea. Ich wollte noch meinen Respekt und meine Abscheu in einem Satz ausdrücken.
Abscheu gegen meine Tabelle oder Abscheu gegen, na gut, vertiefen wir das nicht länger, um hier den Frieden zu wahren. Es geht ja auch darum, was ist jetzt der Effekt beim Schauen, was ist der Effekt auf mich persönlich. Also eine Sache, die ich in den letzten Jahren, die halt sehr prominent war, einfach weil es auch eine der größten Serien unserer Zeit ist, Stranger Things, ein großer Kritikpunkt der vieler Leute auf der Welt, die das zu beschäftigen scheint, war, dass die Glaubwürdigkeit drunter leidet, weil die Darstellenden sich verändern. Das ist natürlich besonders bei den jungen Schauspielenden, also Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Co., die den Hauptcast bilden, sehr auffällig. Jetzt so eine Winona Ryder, die verändert sich jetzt natürlich nicht so innerhalb von 3 Jahren. Aber bei Stranger Things war es so, dass 2016 Staffel 1 rauskam. Da waren die ungefähr 12 Jahre alt und auch in der Serie ungefähr 12 Jahre alt. Und dann 6 Jahre später, 2022, kam Staffel 4. Da waren die erst so 14 in der Serie. In echt waren sie dann halt aber schon volljährig. Also angehend erwachsen, nenne ich es mal. Und in Staffel 5 wird das halt jetzt nicht besser. Also gut für sie, dass sie erwachsen sind, aber für uns wird's nicht besser, weil sie sehen halt erwachsen aus und sind halt noch Jugendliche in der Serie. Das ist zwar keine Seltenheit, dass erwachsene Jugendliche spielen in Serien und funktioniert auch oftmals ganz gut, aber in dem Fall haben wir ihnen ja zugeguckt beim Älterwerden und können das nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie alt sie jetzt wirklich sein sollen und wie das jetzt noch so genau mit dem Gefühl, dass sie eine Serie vermitteln wollen, zusammenpasst. Das stört mich persönlich weniger. Ich kann es aber nachvollziehen, dass das einen so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Wenn die Serie aber sowieso 3 Jahre braucht, dann weiß ich eh nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Mein persönlicher Take, dann ist es auch nicht so schlimm. Und das ist auch eine Sache, die schon damals schwierig war. Ich erinnere da an Lost und das große Walt-Problem.
Kannst du das erklären? Ich habe bei Lost nur 2 Staffeln geschaut, glaube ich.
Genau, also es gab ja einen der Hauptcharaktere, Michael, hatte einen Sohn, Walt. Der war so, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, der war auch so, ne, so 12, also bevor dann so der erste große Pubertätsschub kommt, wo manche dann auch plötzlich einen halben Meter größer sind ein Jahr später und in den Stimmbruch kommen, was besonders dann eben bei den Jungs interessant ist. die da auch regelmäßig schon im Fernsehen zu sehen sind. Und da war es der Fall. Michael hat halt ewig nach seinem Sohn gesucht, Walt. Und als er dann wieder aufgetaucht ist, sah er plötzlich 10 Jahre älter aus, obwohl ungefähr ein Jahr vergangen ist. Sie haben ihn dann leider auch aus der Serie geschrieben, was auch ein kleiner Aufreger war damals, wie sie damit umgegangen sind. Es war schon damals ein Problem und durch die großen Serienpausen wird das natürlich nicht besser. Was mich persönlich aber am meisten stört bei den langen Pausen, ist die Bindung zur Serie. Naja, ich bin jemand, der verliert sich, und so geht's bestimmt auch vielen anderen, dir nicht, Jenny, verliert sich komplett in den Charakteren und in der Story von der Serie. Da die Serie vermittelt ein Gefühl, sie vermittelt Werte, sie vermittelt Moral, was auch immer, und ich kann mich da total drin verlieren. Und auch ich zu dem Zeitpunkt, also ich 3 Jahre später, keine Ahnung, ob mich das dann noch genauso interessiert. Dadurch verliert es mich dann auch oft, weil Serien sind halt so ein in sich geschlossener eigener Kosmos. Das ist so, als hättest du eine Freundesklicke und du verbringst mit denen ganz viel Zeit und dann siehst du sie einfach 3 Jahre nicht mehr. Weiß ich nicht, ob die mich dann noch interessieren. So, also ich habe mich verändert, die haben sich verändert, keine Ahnung. Der Wiedereinstieg, so ist es, finde ich, auch bei Serien. Der Wiedereinstieg ist super schwierig und ich überlege mir dann ganz genau, ob ich wirklich der Serie jetzt noch Zeit schenke und nicht einer von den Millionen anderen Serien, die es ja beim Überangebot, Streaming-Überangebot in unserer Zeit gibt, was es dann auch nicht leichter macht für die jeweiligen Serien, die so große Pausen haben.
Ich finde es auch interessant, so wenn man schaut, wie sich das Sehverhalten in den letzten, weil wir vorhin bei den 2000er waren, 25 Jahren geändert hat. Weil damals war es ja wirklich so, wenn du zum Beispiel Emergency Room geschaut hast, was ja eine Quality-Drama-Serie war, aber von einem Network, dann hast du, also ich habe das halt sehr intensiv. Also Emergency Room, da war ich loyal, ne, sage ich nur, da war ich wirklich loyal. Auch über den Ausstieg von George Clooney hinweg. Aber da hast du quasi die 9 Folgen verfolgt und dann nach der Schule nachmittags die Wiederholung geschaut, weil es ja nicht immer neue Folgen gibt. Und dann wird das so einfach Teil deines Alltags, wie du gesagt hast, wie so deiner Freundesgruppe. Es müssen nicht immer Serien mit 22 Folgen oder so sein, aber zum Beispiel auch bei Dexter, das war so einer der ersten Serien, wo ich gemerkt habe, hier sind wir irgendwie in einem neuen TV-Zeitalter. Das ist ja alles so stylisch und düster und qualitativ hochwertig. Aber da kamen dann auch Wiederholungen und irgendwie war Dexter dann immer da oder Lost auch. Und wenn man jetzt so in die Zukunft springt, dann hat man irgendwie Serien mit, weiß nicht, 6 Folgen pro Staffel oder so und dann 3 Jahre Pause. Und die im schlimmsten Fall ist es eine Binge-Serie, das heißt, alles wird auf einmal veröffentlicht und wie soll man sich da überhaupt binden daran? Geschweige denn von der Frage, wie soll man sich an irgendwas erinnern, was passiert ist?
Ja, das Erinnern ist das nächste Problem. Das wird, wenn ich älter werde, auch nicht leichter. Deswegen.
Das hier ist der Confessions-Podcast über unseren geistigen Zustand.
Ich hatte schon früher ein Hirn wie ein Sieb und wird wirklich nicht besser. Deswegen muss ich persönlich, muss ja schon bei Serien, die nur ein Jahr Pause haben, mir kurz angucken, was vorher passiert ist. Aber da habe ich zumindest noch das Gefühl gespeichert, so wie es war und wie ich die Charaktere finde. Wenn du jetzt aber, so wie zum Beispiel, ich sag mal Reacher. Reacher ist auch eine simple Serie zugegeben von der Story her, aber da habe ich einfach ein grundlegendes Gefühl gespeichert. Okay, die finde ich witzig und spannend. So finde ich Ellen Richson als die Hauptfigur. Und das reicht dann auch. Ein Jahr später lese ich mir kurz einen Artikel durch, dass es passiert. Passt, bin ich schon wieder up to date. Aber sowas wie Wednesday, da bin ich halt einfach völlig raus. Ich habe kein Gefühl mehr zur Serie. Es ist einfach nichts mehr da. Ich weiß nur noch, ach, die mochte ich. Aber reicht das dann auch zum Wiedereinstieg? Ich glaube, das wird eben vielen Serien zum Verhängnis, die es nicht schaffen, so wie Wednesday oder Stranger Things oder Herr der Ringe, einen Eventcharakter zu haben, weil das ist das, was Netflix ja geschaffen hat. Entweder eine Serie hat einen Eventcharakter oder nicht. Und wenn nicht, hat sie eigentlich verloren. So, außer sie ist halt sehr billig und hat eine sehr treue Fanbase, wie viele Young Adult Serien, so kleinere Produktionen. Sachen, die nicht so teuer sind, wie zum Beispiel Heartstopper oder
Ginny und Georgia?
Ginny und Georgia hat ewig gebraucht, aber ich glaube, das hatte andere Gründe. Aber auch sowas wie Der Sommer, als ich schön wurde oder diese 50 Milliarden Spin-offs von Kissing Booth oder diese ganzen Sachen. Das ist ein bisschen einfacher zu produzieren, ein bisschen billiger und da kommt dann auch schneller mehr. Aber wenn das jetzt eben sowas wie sowas ist, was sehr teuer ist, was diesen Eventcharakter haben muss, dann bist du halt komplett verloren, wenn du es nicht schaffst, dieses Momentum nochmal herzustellen. So, dass du das quasi aus vielen Zufällen und guter Qualität geboren wurde in Staffel 1, musst du ja künstlich wiederherstellen, wenn Staffel 2 kommt. Und das ist gar nicht so leicht. Also Sachen, die mich zum Beispiel persönlich verloren haben, einfach weil die Pause zu lange war, waren so Sachen wie Handmaid's Tale, Russian Doll, The Boys, Das Rad der Zeit, das ist auch eine einzige Trauergeschichte, Girls Five Ever, House of the Dragon, der Game of Thrones Spin-off zwischen Staffel 1 und Staffel 2.
House of the Dragon hatte ich verloren.
Ich habe nicht weitergeguckt, nicht weil ich es nicht mochte. Das ist ein interessanter Fall. Das war nämlich so, House of the Dragon Staffel 1 habe ich geliebt, wirklich geliebt. Viel, viel, viel mehr als Game of Thrones, was auch recht leicht war bei mir. Aber ich habe es wirklich geliebt. Und das war aber so eine intensive, spezielle Serie zu einer speziellen Zeit in meinem Leben, dass ich dann irgendwie 2, 3 Jahre später, als Staffel 2 rauskam, war ich so, irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt noch zu mir passt. Also das passiert auch manchmal, auch wenn Serien richtig gut waren.
Das ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe es natürlich geschaut und ich bin ja auch ein Game of Thrones Fan und habe das Buch gelesen und so, und ich mochte auch Teile der neuen Staffel, aber ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, bei mir ist die Luft raus. Mhm. So dieses Hype-Level ist weg, weil ich mochte die erste Staffel halt sehr. Und dann kam die neue und ich habe so das Gefühl gehabt, so ich bin über meinen Peak an Interesse an der Serie längst hinweg. Und jetzt schaue ich das, weil es irgendwie weitergeht. Und dann kommt noch hinzu bei House of the Dragon, was ich problematisch finde, das ist ja eine Staffel, die zweite Staffel, die nicht auf einem Höhepunkt endet, sondern eher so mittendrin. Und du denkst ja die ganze Zeit, während du die zweite Staffel schaust, oh, jetzt geht endlich der Krieg los und so. Und zwischen den Houses of Dragons. Und dann ist es wieder so eine Staffel, die den Stoff sehr streckt. Das heißt, am Ende habe ich gedacht, ja, okay, da waren jetzt bestimmt 3 sehr gute Folgen drin und der Rest war so, und jetzt muss ich mich bereit machen auf 2 Jahre Wartezeit für die nächste Staffel. Also du verzeihst auch weniger, habe ich das Gefühl, bei wenn dann wirklich so eine mittelmäßige Staffel kommt. Während zum Beispiel früher, ich weiß nicht, bei The Wire oder so, da schaut man dann halt hinweg darüber, dass da die eine oder andere Staffel nicht so gut ist wie die letzte, wobei bei The Wire ist das Schwanken in der Qualität sehr, sehr gering. Aber, oder Sopranos zum Beispiel.
Ja, na klar, wenn du ewig warten musstest und der Druck dahinter irgendwie sehr groß ist, dann verzeihst du natürlich auch nichts, weil du dann umsonst gewartet hast. Das ist ja eine riesige Enttäuschung, die dich einstellt, wenn du halt sehr lange drauf gewartet hast. Na gut, dann werde ich House of the Dragon aber vielleicht auch gar nicht mehr weiter gucken, wenn du das jetzt so sagst.
Aber vielleicht ein Beispiel noch, damit ich jetzt nicht komplett wie die Serienhaterin wirke. Shadow and Bone war für mich so ein klassisches Beispiel. Die Serie ist daran gescheitert, dass sie eine lange Pause hatte. Da kam die erste Staffel 2021, war ein Property, das ich vorher nicht kannte. Bin reingekommen und fand es irgendwie interessant. Und wenn da jetzt ein Jahr später die Staffel gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach so aus Neugier mal reingeschaut. Aber die nächste Staffel kam 2023. Und das ist wirklich so eine Serie, wenn du da nicht in der Welt drin bist und nicht weißt, was ist eigentlich jetzt passiert, weil das halt in einer kompletten Fantasy-Welt spielt, mit eigenen Gesetzen, Figuren, Jobs und allem, dann, ich bin dann eben nicht so, ich schaue jetzt nochmal die letzten 3 Folgen von Shadow and Bone. Das mache ich für ganz wenige Serien, nur halt nochmal die alten Folgen schauen. Und da bin ich dann raus gewesen und viele andere auch, weil die dann eben nach 2 Staffeln noch abgesetzt wurde.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil ich glaube, dass vor allem Fantasy-Serien drunter leiden und das schwer haben. Fantasy und komplexere Sci-Fi-Serien, wo es dann so um Zeitschleifen oder so geht wie Russian Doll oder wo es eben um komplexe, komplett neue Fantasy-Welten mit komplett neuen Regeln geht, wie das Rad der Zeit oder anderes Beispiel Carnival Row oder anderes Beispiel eben Shadow and Bone, wo du quasi sehr, sehr, sehr viel leisten musst, um da wirklich gedanklich einzusteigen, wenn du nicht schon tief im Fandom drin bist. Und bei sowas wie Das Rad der Zeit hat es jetzt auf 3 Staffeln geschafft, ist aber zu früh abgesetzt worden. SchöpferIn hätte gleich mindestens 4 Staffeln machen wollen. Da war ich schon nach ein paar Folgen raus, weil es mir zu kompliziert war. Wie muss es einem denn dann gehen, wenn man 3 Jahre auf die neue Staffel wartet? Und auch bei Carnival Row ist eine wahnsinnig tolle Serie. Die ist so detailverliebt. Die hat so, also die hat mich völlig umgehauen in Staffel 1. Auch mit Cara Delevingne und Orlando Bloom spielen die Rollen toll. Wahnsinnig schöne, ausgearbeitete Fantasy-Welt, die halt auf nichts passiert, was ich kannte. So, aber ich habe Staffel 2 bis heute nicht geguckt, einfach weil die Leistung dann nochmal einzusteigen, das kann ich nicht leisten. Das habe ich nicht in mir. So, die Zeit habe ich nicht. Vielleicht in 15 Jahren, keine Ahnung, gucke ich dann Staffel 1 und Staffel 2 nochmal, wer weiß, aber vermutlich nicht.
Kann man eigentlich so sagen, entweder hat man ein Event.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Oder man hat NCIS und dazwischen gibt's nichts. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, das hast du komplett richtig zusammengefasst. Entweder du hast eben diese Regelmäßigkeit, dass du einfach jede Woche was guckst. Ich gucke zum Beispiel liebend gern The Rookie oder Tracker oder das sind ja auch eine NCIS-ähnliche Serien, sage ich mal. Du hast einfach irgendwie so einen Fall der Woche, du hast irgendwie ein neues Thema jede Woche. Gerade bei Tracker ist ja der ultimative Dad NCIS, CSI-TV, das du dir noch vorstellen kannst, funktioniert super gut in den USA, mega beliebt.
Ist in Deutschland bei Disney Plus.
Bei Disney Plus, genau, mittlerweile 2 Staffeln. Und dann wartet man halt ein paar Monate und dann geht's weiter. So, und du bist halt einfach drin und guckst halt einfach. Oder auch sowas wie Bosch oder diese Serien, wo man halt einfach einen Typen oder einer Frau folgt und dann machen die Sachen und dann ist es irgendwie immer gleich, aber auch irgendwie immer ein bisschen spannend. So, liebe ich. Und
ich finde, das müssen wir einfach so als Definition. Ich meine, es ist perfekt, weil du kannst damit sowohl High Potential als auch NCIS, als auch in gewisser Weise Yellowstone beschreiben.
Ja, High Potential möchte ich nochmal darauf hinweisen. Das ist quasi dasselbe, nur mit endlich mal einer sehr, sehr coolen, quirky, spannenden weiblichen Ermittlerin. Auch großartig, ne? Du hast so ein übergreifendes Mysterium, das aber eigentlich der Serie selber völlig egal ist, wo du dann am Staffel-Cliffhanger ein kleines Bit kriegst. Ansonsten ist einfach jede Folge sehr ähnlich. Und entweder du bist das, quasi das, was früher Serien waren, die allermeisten Serien, nicht alle. Es gab natürlich auch so Special-Sachen wie Sopranos, die da aus dem Raster gefallen sind, die ja das neue Zeitalter quasi mit begründet haben dann. Oder du bist halt ein Event. Und wenn du ein Event sein willst, musst du so viel Geld reinbuttern und so viel Werbung dafür machen und so eine hohe Qualität schaffen, dass kannst du ja in den meisten Fällen gar nicht stemmen. So, da bist du quasi schon genauso ein großes Event wie ein Kinofilm. Wir kommen auch gleich noch zu den Gründen, aber vielleicht schon mal kurz einen Spoiler vorweg. Der erste Teil von der 2. Staffel Wednesday, das waren 4 Folgen, hat ungefähr so viel gekostet wie der neue Paddington-Film. Und das ist halt, alle 3 Jahre kommt halt ein neuer Paddington-Film, der kostet so, keine Ahnung, 80 Millionen und ist halt dann so ein großes Event und den guckt man sich dann an. Das musst du quasi sein oder du hast verloren.
Jetzt würde ich gerne einen Paddington-Film mit Jenna Ortega als deiner besten Freundin schauen.
Paddington 4 dann, kommt ja hoffentlich.
Paddington Nevermore. Das klingt gut. Ja, du hast ja erwähnt, was sind die Gründe? Also ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt mehrere Serien genannt. House of the Dragon, Rings of Power, Ringe der Macht und Andor kann man auch noch nennen. Die haben eins gemeinsam, die sind 2022 gestartet. Das war für mich so das Jahr des Blockbuster-Serien. Durchbruch. So, Game of Thrones hat die Blaupause gemacht. 2022 hast du einfach ein Franchise nach dem anderen, was eine Riesenserie rausgebracht hat. Und ich würde sagen, Andor hat von allem am besten überlebt. Kam dieses Jahr die nächste Staffel, also ewig lange Wartezeit. Rings of Power und House of the Dragon waren letztes Jahr. House of the Dragon, habe ich das Gefühl, hat schon darunter gelitten. Rings of Power hat, glaube ich, sehr unter dieser Wartezeit gelitten. Weil auch die geschätzten Aufrufe bei Amazon bei der 2. Staffel deutlich zurückgegangen sind.
Und das, obwohl die 2. Staffel viel besser war als die 1.
Aber ich würde sagen, sie ist besser.
Einigen wir uns darauf.
Ja. Aber ich glaube auch, dass viele es nicht mitbekommen haben oder ausgestiegen sind, weil die 1. eben nicht so toll war. Aber ich glaube, wenn du ein Jahr hättest warten müssen, hättest du ihr vielleicht eher eine Chance gegeben. Und wenn man 2022 denkt, ja, was ist denn da so passiert? Also davor muss man natürlich sagen, hatten wir die Coronavirus-Pandemie. Die hatte natürlich auch sehr, sehr weitreichende Auswirkungen auf die Produktion in Hollywood. Das hat dazu geführt, dass manche Serien einfach länger gebraucht haben, weiterzugehen. Das sind sozusagen die Ausnahmegründe, hoffe ich, dass wir sobald keine derart große Pandemie haben werden. Der zweite große Grund, den man hier vielleicht gar nicht so intensiv mitbekommen hat, ist der Doppelstreik in Hollywood 2023, der gerade auch Serien wie House of the Dragon zum Beispiel beeinflusst hat und Andor vor allem. Das ist ja quasi genau reingefallen. Man hatte all diese Serien, die 2022 gestartet sind, und dann haben aus guten Gründen die AutorInnen und dann auch die Schauspielenden in den USA, die beiden Gewerkschaften, den Streik ausgerufen, der mehrere Monate lief. Und dann mussten diese Gewerke eben die Arbeit niederlegen. Und dann ging erst wieder die Produktion richtig los. Aber wir haben quasi den Doppelschlag, diese zwei Ausnahmegründe. Aber für alle, die sich jetzt denken, na gut, das ist ja jetzt vorbei und irgendwann werden auch die Auswirkungen des Streiks insbesondere nicht mehr spürbar sein, weil ich glaube, aktuell sind sie noch spürbar, dann ist ja alles wieder normal. Aber die Normalität ist eine andere als, glaube ich, noch 2018, als dieser Vox-Artikel erschienen ist, wo sie sich aufgeregt haben über 400 Tage Wartezeit auf Better Call Saul. Weil die neue Normalität auch eine neue Normalität in der Filmindustrie an sich ist. Da gibt's einen sehr guten Artikel von einem hervorragenden Fernsehjournalisten aus den USA, der heißt Joe Adalian, der schreibt für Vulture. Der hat sich dieses Themas schon angenommen. Ich habe noch ein paar andere Artikel durchsucht und du, Andrea, auch. Und wir haben so ein paar Gründe rausgesucht, warum ist eigentlich das Serienbiss so anders, dass jetzt diese Staffeln immer so lange auf sich warten lassen und vielleicht auch noch auf sich warten lassen werden, auch wenn Streik und Corona längst Vergangenheit sind. Und der erste Grund ist, glaube ich, erstmal ein ganz großer, das muss man sich immer vor Augen halten, wir leben in einer komplett anderen Welt als vor 25 Jahren.
Eine Dystopie etwa?
Das hast du gesagt, als Emergency Room und so weiter erschienen sind. Das heißt, viele, viele Serien werden heutzutage immer noch von Networks produziert. Du hast ja schon Tracker erwähnt und The Rookie und High Potential. Also wir alle fallen immer auf die Knie vor ABC, die weiter ihre Procedures machen, und CBS macht weiter NCIS und alle 1000 Spin-offs. Bald auch mit der neuen Serie. Aber es gibt natürlich noch Streamingdienste dazu, wie Netflix, Prime Video und Paramount Plus und wie sie alle heißen, die andere Ansprüche einfach haben. Das ist das eine, was so kontextuell einfach in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist. Und das andere ist, dass damit auch die Anzahl der Folgen kleiner geworden ist als bei diesen Netzwerkserien, die eben immer so 22 Folgen oder so haben. Und das glaube ich, dass, also so, wenn man zurückreist ins Jahr 2018, konnte man noch sagen, ja, so eine Folge hat ja nur noch 10 Episoden oder 8 Episoden, die werden alle auf einmal veröffentlicht, da kommen mir diese 400 Tage, über die ich immer lachen muss, noch länger vor. So, während die wöchentliche Veröffentlichung dann eben dazu führt, dass ich vielleicht 2 Monate Zeit mit der Serie verbringe und so vielleicht nur 2 Wochenenden, wenn man so will. Aber es geht natürlich noch weiter. Du hast vorhin den Event-Charakter erwähnt. Wie verändert der denn die Produktion?
Ja, Serien sind einfach, also viele, nicht alle, ne? NCIS, wir können einfach so einen kleinen NCIS-Bashing-Podcast machen. Ist gar nicht unsere Absicht, Leute. Gar nicht unsere Absicht. Da kommen ja auch jetzt Spin-offs, über die sich alle freuen. Jenny schüttelt den Kopf. Viele Serien sind aufwendiger geworden. Einerseits, weil sie es müssen, einfach um aufzufallen, um so einen gewissen eben den Event-Charakter herzustellen, aber auch weil unsere Ansprüche sich geändert haben. Wir wollen auch einfach das nächste Game of Thrones sehen und wir wollen auch einfach diesen Kinocharakter im Fernsehen haben, und das ist dann, man könnte es Teufelskreislauf nennen. Es ist auch nicht nur so, dass der Anspruch an Serien anderer geworden ist, es ist ja der Anspruch an Filme ein anderer geworden im Kino. Ne? Im Kino hast du ja auch jedes große Studio braucht so diese riesigen Tentpoles, die dann eine halbe Milliarde kosten, um irgendwie zu überleben. Und so braucht jeder Streamingdienst auch seine Serien, die dann ja auch fast eine halbe Milliarde kosten, um einfach die ganz große Masse anzulocken. Weil die Konkurrenz ist einfach riesig und du musst dich irgendwie durchsetzen. Es gibt auch mehrere Gründe, warum sich das so verschoben hat. Einer ist, dass auch Netflix ein bisschen schuld ist mit diesem Binge-Modell, das sie ja geschaffen haben. Wenn es nicht Netflix gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich jemand anders gewesen, der das eingeführt hätte und sich da dem unserem Streaming-Zeitalter und dem Komfort, den wir dadurch haben wollen und können, angepasst hat. Netflix hat halt eingeführt, eine Staffel auf einmal zu bringen. Da hast du ja per se schon einen gewissen Eventcharakter, weil da kannst du dich irgendwie ein ganzes Wochenende davor setzen und deinen Spaß damit haben und das Gefühl haben, du kriegst was für dein Geld. So, ich bestell mir jetzt den ganzen Monat Netflix, weil dann kommt Stranger Things und das ist billiger, als würde ich einmal ins Kino gehen. So, da kriege ich was für mein Geld. Und so hat sich das dann verselbstständigt, dass viele Serien auch einfach zu Blockbustern geworden sind, um mithalten zu können.
Und das führt dann auch dazu, dass die Drehtage sich verändern. Also NCIS-Bashing würde ich es nicht. Ich finde, dass als ich die Zahl gelesen habe, wie lange man braucht, um eine NCIS-Folge zu drehen, hatte ich Respekt. Das war wie, als du mir deine Tabelle mit deinen Serien gezeigt hast, deine Excel-Tabelle. Und zwar habe ich mal recherchiert. Es gibt Aussagen von einem Supervising Editor von NCIS, der gesagt hat, dass für die Dreharbeiten 8 Tage investiert werden für die Dreharbeiten von einer Folge von NCIS. Das sind ungefähr, weiß nicht, 40, 50 Minuten Unterhaltung und dann Werbepause und dann raus bei CBS. Und bei, wie gesagt, 8 Tage. Wenn ihr noch nie im Filmgeschäft gearbeitet habt, dann kann das viel klingen, kann wenig klingen, ist bei jedem anders. Ich glaube, eine Daily Soap geht noch schneller wahrscheinlich und eine Talkshow geht noch schneller, braucht eine Stunde oder so.
Ja, das Beste, also das Einzige, also das Maximal- oder Minimalbeispiel, das ich bisher gehört habe, war eine Folge South Park. Wie war das? 3 Tage von der ersten Idee bis zur Ausstrahlung. Ist natürlich auch ein Extremfall, ne? Dass die Serie ist ja auch so aufgebaut, auf komplett aktuelle Sachen zu reagieren und sie ist auch animiert, was einfach, also simpel animiert, nenne ich es mal, was das auch einfacher macht. Aber 8 Tage, das ist wirklich, das ist absurd wenig für so einen 40 Minuten.
Ja, und wenn wir jetzt die von dir erwähnte Serie Severance anschauen, da hat der Hauptdarsteller Adam Scott mal darüber gesprochen. Er hat gesagt, für eine Folge, muss man bedenken, die werden gleichzeitig gedreht. Also es wird nicht eine Folge nacheinander gedreht, sondern wenn die dasselbe Set benutzen, drehen die einfach mehrere Szenen aus mehreren Folgen im selben Set zum Beispiel. Aber für eine Folge von Severance braucht man ungefähr 6 Wochen Dreharbeiten. Und das Bashing von NCIS, das überlasse ich jetzt euren Köpfen. Warum sieht NCIS bei 8 Tagen nur so und warum sieht Severance bei 6 Wochen so aus? Ich glaube, wir können uns alle denken, warum das so ist. Es sind einfach unterschiedliche Ansprüche auch an diese Folgen, aber Severance ist ja so eine klassische Blockbuster-Serie, eins der Prestige-Projekte von Apple TV Plus. Da wird ordentlich reingebuttert, viele Stars rundherum beschäftigt und 6 Wochen pro Folge. Und das ist eben bei diesen Blockbuster-Serien mittlerweile vielleicht nicht der Standard, weil die Produktion von Severance schon sehr extrem war von der 2. Staffel. Mhm. Auch da gibt's so Geschichten über Querelen hinter den Kulissen. Aber ich glaube, die Folgen von Ringe der Macht dauern auch nicht 8 Tage, auch wenn sie manchmal so geschrieben sind.
Vielleicht brauchen sie 8 Tage zum Schreiben und dann dafür 12 Wochen zum Drehen.
Das heißt, wir haben eine sehr lange Vorproduktion, zum Beispiel auch sowas wie Bridgerton, was jetzt vielleicht nicht die offensichtlichsten Drachen- und Monster-visuellen Effekte hat, aber Kostüme, Sets, Bauten müssen alle gebaut werden. Ist teurer als so ein Set von NCIS, würde ich sagen.
Welches Set?
Genau. Wir haben eine längere Vorproduktion, wir haben eine längeren Dreh, wie eben jetzt bei Severance gehört, und wir haben eine längere Postproduktion wegen der visuellen Effekte, also Computereffekte, die hergestellt werden müssen. Und das führt dann eben dazu, dass es einfach länger dauert, diese Serien zu machen.
So ist es. Ich habe auch noch einen Fun Fact. Also Stranger Things ist ja auch das Extrembeispiel, ist ja auch somit die größte und teuerste, eine der größten und teuersten Serien unserer Zeit, wo eben dieses Jahr dann Staffel 5 rauskommt. Und ich habe mal geguckt, 1 bis 2 Folgen Stranger Things aus der 4. Staffel, wohlgemerkt, das ist ja auch schon wieder ein Jahrzehnt her, nee, nicht ganz, 2 Jahre, 3 Jahre, kostet mehr als der neue Kinofilm von Jason Statham, von Gerard Butler oder von Mark Wahlberg. Die waren alle billiger als 1 bis 2 Folgen Stranger Things. Und in dieser Zeit leben wir. Das finde ich schon krass.
Nächste Crossover-Idee. Ich würde gern eine Version von Stranger Things schauen, in der Jason Statham 11 spielt. Hollywood, wir liefern euch die Ideen. Ihr müsst es umsetzen. Hier bei Streamgestöber. Ich habe noch einen schönen Grund herausgefunden, an den ich vorher gar nicht gedacht habe. Den hat Joel Dallion in seinem Vulture-Artikel aufgeführt. Und zwar war es ja früher so, dass Filme manchmal billig waren, manchmal mittelteuer und manchmal sehr teuer. Und dann kamen sie ins Kino. Und heutzutage ist es so, es gibt eigentlich nur noch die von dir erwähnten Tentpoles. Und dann gibt es irgendwie Horrorfilme für 3 €, die ins Kino kommen. Und der ganze Zwischenteil, die Dramen, die Komödien, die Romcoms, das ist alles ins Streaming-Bereich abgewandert, wird weniger produziert auch fürs Kino. Und gleichzeitig haben wir den erwähnten Serienboom. Und der wird ja nicht nur von Menschen gefüttert, die mit TV-Arbeit groß geworden sind, sondern die aus dem Filmbereich kommen. Mhm. Und der Joe Adalian hat für seinen Artikel Execs, also Executives aus dem Fernsehbereich interviewt, die einfach gesagt haben, die Filmleute wissen nicht, wie man effizient arbeitet. Die wissen nicht, wie man vor allem effiziente Drehbücher schreibt, die dann auch effizient gedreht werden können. Weil wenn du in so einem Modell aufwächst mit 22 Folgen, dann weißt du halt, wie du das Drehbuch auch so schreibst, dass es einfach produziert werden kann. Das heißt nicht, dass alle Serien wie die Network-Serien aussehen würden, wenn die Leute diese Kenntnisse hätten, sondern eher, dass man für Fernsehproduktionsweisen denkt und schreibt. Und das ist eben jetzt so, dass diese Leute, die aus dem Mid-Budget-Filmbereich, den mittelgroßen Budgets, die nicht mehr ausgegeben werden, in den Fernsehbereich reingegangen sind, die haben andere Erfahrungswerte und die stammen eben nicht aus dem Fernsehen. Und das verändert auch die Art, wie Serien produziert werden und führt eben manchmal dazu, dass die Serien länger brauchen, als das bisher der Fall war.
Ja, das finde ich super interessant. Alle, die noch wissen, wie es geht, sind bei CBS und ABC.
Ja.
Und schreiben sowas wie NCIS oder zuletzt Blue Bloods oder wie das alles hieß und heißt oder Tracker oder wie auch immer.
Ich fand auch das Beispiel nett von The Pitt. Das ist ja eine leider in Deutschland noch nicht erschienene Fernseh-Krankenhausserie von den Machern von Emergency Room.
Wie oft Emergency Room schon genannt wurde?
Das ist ein Zufall. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist einfach die Qualität, die ich durchsetze. Aber ich habe zu The Pitt zu sagen, jetzt, The Pitt ist auch eine Krankenhausserie und überhaupt nicht so wie Emergency Room, sondern wirklich so High-Quality HBO-Produktion und so. Also Emergency Room war auch hochqualitativ, aber einfach auch zu 10 Folgen oder so, ne, wie man es kennt. Aber alle, die da dran arbeiten, haben beim Network gelernt, sozusagen beim Network-Fernsehen. Und die zweite Staffel ist schon in Arbeit und die wird auch nicht lange brauchen, um zu kommen, sozusagen. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Aber Drachen kommen da, Spoiler in The Pit, nicht vor. Dafür Noah Wiley aus Emergency Room als Arzt.
Ja, und um noch kurz bei The Pit zu bleiben, das finde ich halt so interessant, weil The Pit hatte ja leider nicht so in Deutschland, weil sie immer noch nicht bei uns ist, was eine riesige Tragik ist. Ich mich sehr drauf freue. Bei The Pitt ist es ja auch so, das hatte ein riesiges Momentum, als rauskam, einfach weil es was völlig Neuartiges, Großartiges war. Gute Qualität und ich glaube, jede Folge ist ja auch ein Single Shot, also in einem Take gedreht und ist extrem intensiv und natürlich willst du da sofort mehr davon. Wenn das jetzt 3 Jahre dauert, ja, vielleicht lasse ich mich nochmal drauf ein, aber wenn das halt ein Dreivierteljahr dauert, dann bist du ja noch total drin, dann bist du Game und dann wirst du wahrscheinlich weiter gucken und davon profitiert so eine Serie enorm. Und im Gegensatz dazu schadet es ihr halt, wenn es eben länger dauert.
Ja, und ein weiterer Grund, warum es länger dauert, ist einfach, die Streamer brauchen viel zu lang, um Serien zu verlängern. Das ist so ein Ding, da habe ich gar nicht dran gedacht vorher so richtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Netflix Zahlenauswertung anschaut, die All-Time Top 10, das sind ja 91 Tage als Auswertungszeitraum. Bis fest steht, Squid Game 1 ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Und so lang dauert es manchmal auch, um quasi auszurechnen, war diese Serie jetzt eigentlich erfolgreich? Wie ist denn die Completion Rate? Also wie viele haben die wirklich durchgeschaut? Und dann kommt noch hinzu, wie lange können wir eigentlich die Verträge, die unterzeichnet wurden, ausreizen, bis es zu spät ist, um die Serie zu verlängern, sozusagen? Und das ist auch einer der Gründe, warum sich alles verlängert, insbesondere bei den Streamern, insbesondere bei Netflix. Es dauert manchmal einfach Monate, bis das grüne Licht kommt. Ebenso wie es natürlich frustrierend ist für Fans, wenn sie dann erst sehr spät erfahren, dass ihre Serie abgesetzt wurde. Ist
oder
die andere Seite der Medaille.
Nie erfahren, dass sie abgesetzt wurde. Da haben wir ja schon mal einen sehr guten Podcast dazu aufgenommen, warum alle unsere Lieblingsserien abgesetzt wurden. Das waren auch wir beide, ne?
Ja.
Und ja, genau. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ich finde das, ich musste gerade innerlich sehr lachen, weil diese 100 Tage, die Netflix ungefähr braucht, um eine Serie zu verlängern, ist ja schon ein Viertel von den 400 Tagen, die damals so aufgeregt haben, 2018 bei Better Call Saul.
Ja, good times. Ich hätte nicht gedacht, dass so oft Emergency Room erwähnt wird und dass so oft an Better Call Saul 2018 zurückgedacht wird. Und ein großer Grund, den man nicht unterschätzen sollte, ist, wir reden von Eventserien. Wir reden, glaube ich, auch grundsätzlich von einem anderen Personal, das Serien dreht. Also Alfonso Cuarón dreht eine Apple-Serie, Nicole Kidman dreht 70.000 Serien, große Kinostars drehen Serien, Leute wie Ben Stiller machen Serien hinter den Kulissen. Also das ist eben anderes Personal als früher beim klassischen Network-Fernsehen. Und ich habe mal zwei Karrieren nebeneinander gestellt, um zu verdeutlichen, warum das problematisch ist. Nehmen wir Nicole Kidman, die sehr, sehr viele Projekte macht und die auch mehrere Serien macht. Sie hat ja auch hier Big Little Lies zum Beispiel gemacht. Aber neulich wurde ich daran erinnert, dass sie eine Serie gemacht hat für Amazon, die heißt 9 Perfect Strangers. Das ist so White Lotus bei Wish bestellt. Und die kam 2021 oder so. Ist auf jeden Fall schon ewig her. Und natürlich hat Nicole Kidman noch ganz viele andere Projekte, die sie macht. Sie ist auch jedes Jahr bei irgendeinem der Festivals, die ich besuchen darf und so weiter. Das heißt, Serien sind Teil ihrer Karriere, sind aber nicht ihre Karriere. Und das führt dann dazu, dass es für die zweite Staffel ihrer Serie vielleicht schwieriger ist, sie zu verpflichten zu einem Zeitpunkt, wo auch alle anderen Menschen im Cast Zeit haben, das zu machen, weil diese Stars ja bis Jahre in die Zukunft ausgebucht sind. So jeder Tag ist verplant ihres Lebens. Und das ist dann einer der Gründe, also die Planbarkeitsprobleme, die steigen, wenn man so hochkarätige, insbesondere Kinostars, viel beschäftigte Stars hat. Und das andere Beispiel ist eben für mich Nathan Fillion, der ja auch mal ein Kino- und Fernsehstar war. So, der hat eigentlich immer irgendwas gemacht. Aber seitdem er bei The Rookie ist, ist er quasi so eine klassische Network-Star-Karriere. Das heißt, er macht so und so viele Folgen im Jahr. Das ist sein Ding. Er macht The Rookie. Sozusagen, so wie Mark Harmon NCIS gemacht hat. Und ich glaube, Gary Cole macht jetzt NCIS ja, oder
macht
so.
Gary Cole NCIS.
Und
ja,
über den freue ich mich, dass er so einen guten Job hat. Und er dreht daneben vielleicht ein, zwei Sachen im Jahr, wo er eine Nebenrolle hat, wie jetzt Superman zum Beispiel mit James Gunn.
Also Nathan Fillion, nicht Gary Cole?
Leider nicht Gary Cole. aber er ist der Rookie-Dude. Und das ist sein Ding. Und das ist seine Hauptbeschäftigung für das Jahr. Sozusagen. Und das ist eben bei Nicole Kidman, und ich wollte die beiden schon immer mal vergleichen, ist das einfach anders. Und das ist auch bei einer Jenna Ortega anders, die halt eine riesen Kinokarriere jetzt auch vor sich hat.
Oder einer Millie Bobby Brown, die ja 20.000 Filmangebote kriegt und da auch viel umsetzt jetzt. Also im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, die nicht ganz so viele Angebote haben, aber die auch jetzt immer öfter woanders zu sehen sind.
Shoutout an Gaten Matarazzo und seine Prankshow, die er mal ein Jahr hatte. Also das ist sozusagen der nächste Punkt. Alles ist teurer, komplizierter, länger und die Stars auch.
Und die Leute haben weniger Ahnung, wie man effizient arbeitet.
Ja, so klingt alles sehr negativ, aber es hat halt immer den Vorteil, dass wir dann eben Serien mit Nicole Kidman schauen können. So.
Allerdings, das ist ja auch nicht zu unterschätzen.
Ja. Nun ist aber die Frage, wird das immer so sein? Ich hatte es ja schon erwähnt, die Streiks und Corona-Virus-Pandemie, die Folgen werden sich auch verflüchtigen. Und es wird immer die Ausnahmen geben, die einfach unglaublich, also gerade glaube ich so bei Comedy und so weiter wird es schneller gehen als bei den großen Prestige-Serien. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass diese zwei Jahrespausen bei den großen Serien, bei den Blockbuster-Serien jetzt einfach der Standard sein werden. Würde ich sagen.
Die zwei Jahre, genau. Also Bridgerton ist da das absolute Beispiel. Die haben von Anfang an angefangen mit einem Zwei-Jahres-Unterschied, Zwei-Jahre-Pause. Und die ziehen das durch. Ich glaube, das wird so der neue Standard. Diese 3 bis 4 Jahre Pause teilweise, ich glaube, das werden weiterhin Ausnahmen bleiben, so, auch ne, wenn es eben so Sonderfälle wie Corona oder die Streiks gibt. Und es wird auch weiterhin die Network-Serien geben. Die haben auch sehr große Erfolge, immer noch trotz Streaming-Zeitalter, also die so viele Leute wie irgendwie Tracker oder auch Yellowstone halt im analogen Fernsehen geguckt haben in den USA, da schwirrt einem auch der Kopf. Und das wird es auch weiterhin geben, aber ein gewisses Sitzfleisch brauchen wir beim Warten, ja, und auch beim Gucken.
Ja, wir brauchen Sitzfleisch, wenn das kein Fazit ist für diese Streamgestöber-Folge. Wenn ihr, wie ich hatte es ja schon am Anfang erwähnt, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet ihn und empfehlt ihn euren Fans, falls ihr InfluencerInnen seid, euren Freunden, eurer Familie.
Oma, Opa.
Mit denen ihr gerade K-Pop Demon Hunters geschaut habt. Dann empfehlt ihn auch Streamgestöber gleich hinterher. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann hört auch den Wollmilchcast, den ich mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Hopf veröffentliche, jeden Montag, außer wenn montags keine neue Folge kommt. Da reden wir aber nur über Filme und meistens Kinofilme. Andrea, findet man dich irgendwo im Internet, wo man dir folgen sollte oder eher nicht? Willst du deine Excel-Liste veröffentlichen im Internet?
Nee, ich glaube, die hat zu viel Macht, die kann ich nicht veröffentlichen. Mich findet man vor allem bei Moviepilot im Internet. Da schreibe ich regelmäßig über The Rookie und über diverse Beziehungsdramen, die da so passieren bei The Rookie. Und ich schreibe auch über andere Sachen. Findet ihr mich unter meinem Klarnamen Andrea Wöger oder unter meinem Handle Science Fiction. Ja, da guckt mal nach.
Guckt mal nach, bei moviepilot.de kann ich auch empfehlen, sehr gute Webseite, hervorragende Chefredakteurin. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Andrea, für deine Serienexpertise.
Oh ja, das hat Spaß gemacht, gerne, immer wieder.
Und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.